Inforadio Podcast.
Dieses Zitat muss natürlich an dieser Stelle und in diesen Tagen einfach sein. Es steht hier draußen vor dem Eingang dieses Raumes. Nirgends kann man den Grad der Kultur einer Stadt und überhaupt den Geist ihres herrschenden Geschmacks schneller und doch zugleich richtiger kennenlernen als in den Lesebibliotheken, sagte Heinrich von Kleist hier in seiner Geburtsstadt Frankfurt an der Oder. Wie anderswo wird derzeit des 200. Todestages ausgiebig gedacht. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio Kultur in der Stadt aus der Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt-Oder im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche Treffpunkt Bibliothek des Deutschen Bibliotheksverbandes. Kultur und Bildung, der Singular verdeckt da ja manchen Konflikt. Da geht es, wie wir im Falle von Heinrich von Kleist sehen, um überregionale Aufmerksamkeit. Da sind kulturelle Einrichtungen ein Standortfaktor, um neue Bewohner, um neue Unternehmen anzulocken. Da rechnen akribische Menschen die Umwegrentabilität aus. Aber da geht es immer auch um das große Ereignis, das sich in unser Gedächtnis brennt, genauso wie um das Einüben von Fertigkeiten, die Menschen Teilhabe ermöglichen, Teilhabe am öffentlichen Leben. Herzlich willkommen, sage ich hier in Frankfurt-Oder meinen Gästen. Bei uns ist Markus Derling, Beigeordneter für Bauen, Stadtentwicklung, Umweltschutz und Kultur der Oderstadt. Andreas Weber, Schriftsteller aus Linz in Österreich, ist bei uns. 2010 erschien der Roman Veitels Traum. Klaus Steg, im Hauptberuf Grafiker und im zeitraubenden Nebenberuf Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Monika Ziller, die Direktorin der Stadtbibliothek Heilbronn, sie ist die Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes. Und schließlich der Hausherr Dirk Wissen, Direktor der hiesigen Stadtbibliothek, er ist auch der Vorsitzende des Regionalverbandes im Verein Deutscher Bibliothekare. Ja, Dirk Wissen, fange ich mit Ihnen doch gleich mal an. Was erfahren wir denn bei Ihnen im Haus über den Grad der Kultur von Frankfurt?
Wir erfahren eine ganze Menge über die Kultur, aber ich würde, weil Sie so schön dieses Zitat von Kleist erwähnt haben, beziehungsweise zitiert haben, mir erlauben, dieses Zitat vielleicht zu ergänzen. Nirgends kann man den Grad der Bildung und Kultur einer Stadt und überhaupt den Geist ihres herrschenden Geschmacks schneller und so doch zugleich richtiger kennenlernen als in den Bibliotheken. Ich habe versucht, das jetzt so ein bisschen mal zu aktualisieren. Nicht Lesebibliotheken, wir haben hier nicht nur Bücher zum Lesen, nein, wir haben auch ein reichhaltiges Informationsangebot, um sich fortbilden zu können. Wir haben ein Medienangebot, nicht nur Bücher, sondern DVDs, Blu-rays, CDs und Zeitschriften. Wir befinden uns hier im Lesecafé der Bibliothek. Man kann einfach hierher kommen, um die Bibliothek auch als Treffpunkt zu nutzen.
Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich wie sich doch seit der Zeit Kleists das, was man damals Lesebibliotheken nannte, sehr stark verändert hat. Markus Derling als zuständiger Dezernent, hier ist die Bibliothek und direkt gegenüber ist das Rathaus und Sie können im Grunde genommen jeden Tag von Ihrem Arbeitsplatz hier rüber gucken auf diesen Satz von Heinrich von Kleist. Was erfahren wir bei diesem Gegenüber über den Grad der Kultur in Frankfurt?
Ja, zunächst mal ist es ja vielleicht gar kein Zufall, dass die Bibliothek sozusagen das erste Haus mit am Platz ist. Das ist ja ein schönes Symbol eigentlich, aber ich will es mir nicht zu einfach machen an dieser Stelle. Wir haben in den letzten Monaten ja sehr intensiv diskutiert über den Zustand von Kultur in dieser Stadt, aber auch die Entwicklung, die wir mit unserem Kulturangebot gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern und auch der Politik realisieren wollen. Und ich kann zumindest als Fazit dieser Diskussion sagen, dass es ein ganz eindeutiges und überwiegendes Votum dafür gab, dass diese Bibliothek so wesentlich und so grundlegend zum Kultur- und auch zum Bildungsangebot dieser Stadt gehört, dass wir zwar in Nuancen über Effizienz und manches andere an Wirtschaftlichkeit sprechen, aber niemand auf den dummen Gedanken gekommen ist, hier grundsätzliche Infragestellung aufzuwerfen. Insofern denke ich, zeigt das schon sehr, ja, einen guten Zustand, ein Bewusstsein auch über die Wichtigkeit des Angebotes, was Herr Wissen eben geschildert hat. Und er hat was Wichtiges vergessen. Ein zweites Haus ganz in der Nähe ist insbesondere den Kindern und Jugendlichen ausgerichtet und das gehört natürlich zum Gesamtbild ganz besonders dazu.
Für die, die das nachgucken wollen, es ist in der Kollegienstraße 1, wenn ich mich richtig erinnere.
Würde ich das zweite Haus natürlich niemals. Wie gesagt, ich könnte ja noch eine halbe Stunde erzählen, was wir noch für Vorteile haben und den Bürgern hier bieten.
Bevor wir das tun, Klaus Steg, Kulturelles wird ja heute gerne in Anspruch genommen, auch als ein Drumherum, was, ich sagte es vorhin gerade, möglicherweise auch zu tun hat mit Unternehmensgründungen und Ähnliches. Von Ihnen stammt, und zwar aus dem Jahre 1978, ein Plakat. Da erinnern Sie im Grunde an eine Tradition, in der Bibliotheken nicht immer von der Obrigkeit gern gesehen waren. Bibliotheken sind eine gefährliche Brutstätte des Geistes.
Ja, das ist damals gemacht worden für den Autorenverband. Da stand eine gefährliche gesetzgeberische Situation an, dass also ja, das Bibliothekswissen allgemein für gefährlich erachtet wurde. Es waren Gesetze in Vorbereitung, die den angeblichen Terrorismus bändigen wollten über diesen Weg. Eigentlich heute lächerlich, aber damals war das eine ernste Angelegenheit. Und ich habe ja diesen Spruch auch jemand noch in den Mund gelegt, aus dem Jahresbericht des Generalinspekteurs des Bibliothekswesens. Und zu meiner großen Verblüffung haben sehr viele Leute das nicht als satirische Botschaft aufgefasst, sondern als reale. Und ich vergesse nie einen Anruf von einem Bibliothekstag, wo jemand anrief, fragte, er wollte mal jetzt den Urheber doch hören, ob das ernst gemeint sei oder ob es eine satirische Botschaft wäre. Denn einige behaupten, sie kennten sogar persönlich diesen Generalinspekteur für das Bibliothekswesen. Und da wird es für einen Satiriker natürlich ernst. Aber das Buch zum Beispiel von Heinrich Böll, Katharina Blum wurde in einer Wahlrede damals von Herrn Carstens als eine Quelle des Terrorismus denunziert. Hat den wunderbaren Satz gesagt, fordere besonders den Dichter Heinrich Böll auf, der unter dem Pseudonym Katharina Blüm ein Buch geschrieben hat, in dem er die Gewalt verherrlicht. Also da rief der Böll mich eines Tages an, kannst du nicht daraus ein Plakat machen? Und dann ist mir damals eingefallen ein Bild, Professor Carstens, der das gesagt hatte, auf eine Kuh gesetzt und darüber den Satz, Professor Carstens reitet für Deutschland. Und dann den langen Bandwurmsatz drunter. Das wurde auch wieder in einer Situation mal missverstanden. Also eine der ganz wenigen Ausstellungen, die ich mal mit Bauern gemacht habe, in einem wunderbaren weißen Kuhstall. Die hatten kein Interesse an dem Satz, sondern die fragten nur, Jung, wie hast du den Mann auf die Kau gekriegt?
Andreas Weber, wenn es um Wissensvermittlung und um die Vermittlung kultureller Erfahrung geht, dann sind Sie als Autor ja ganz am Anfang einer solchen Kette und sind dann ganz froh, wenn Sie feststellen, wir haben es eben geguckt, dass ihr eines Ihrer beiden Bücher, die hier im Katalog sind, ausgeliehen.
Ja, also für mich ist das, ich traue mich das fast nicht sagen hier in diesem Rahmen, aber das letzte, ich habe jetzt nachgedacht, angeregt durch die Situation, wann ich das letzte Mal als eine Bibliothek benutzt habe und mir Dinge ausgeliehen habe. Und ich bin dann mit Entsetzen draufgekommen, das war also gegen Ende meines Studiums, die Wiener Nationalbibliothek, wo ich als Student die Bücher ausgeliehen habe und das ist jetzt 21 Jahre her. Ich habe in der Zwischenzeit sehr viel auch gearbeitet, sozusagen geistig, ja, und ich habe auch immer wieder Reportagen gemacht und informiere mich. Aber das ist heute alles mit Google. Und es ist so, in Linz haben wir eine sehr schöne Landesbibliothek und wir haben auch in Linz schon auch die Autoren zusammengearbeitet mit denen. Aber ich werde das jetzt vielleicht wieder ändern, aber es ist so, dass man, das ist einfach, ich wohne in einem Vorort von Linz und da reinzufahren und es geht halt über Internet. Das muss ich sagen, das geht einfach, also das ist einfach viel praktischer. Und es ist ja, das habe ich dann, damit ich habe schon immer gegengecheckt. Das habe ich dann schon gemacht, aber das habe ich dann immer über Umwege gemacht. Also ich bin also in die Bibliothek eigentlich das viel zu selten gegangen. Also das ist so.
Ist aber auch vielleicht verständlich, weil hier sitzen Menschen, die ja auch ihre eigenen Bibliotheken teilweise haben. Ich weiß, dass Sie in der Akademie einfach Ihre Bibliothek haben und dass Sie wahrscheinlich im Büro auch Ihre eigenen Bibliotheken haben und da der Bedarf gar nicht da ist. Aber wir sprechen ja von Bibliotheken, die für alle Altersschichten und alle Bildungsschichten offen stehen sollen und eben Informationszugang bieten.
Monika Ziller wird jetzt gleich Andreas Weber helfen können, weil nämlich beispielsweise der elektronische Zugang von zu Hause, wenn man einen Bibliotheksausweis hat, bei der einen oder anderen Bibliothek da auch sehr hilfreich ist. Monika Ziller, was Andreas Weber eben beschrieben hat, das ist ja nicht das, was die Realität ist. Die Ausleihzahlen oder die Zahlen der Besuche in Bibliotheken wächst ja.
Die wächst, das ist ganz klar. Die ist deutlich gewachsen in den letzten Jahren. Trotzdem sind Sie sicher nicht der Einzige, in dessen Lebensverlauf sich die Bibliotheksnutzung so darstellt. Das ist bei sehr vielen Menschen so. Man geht als Kind, Jugendlicher, Student natürlich in die Bibliothek. Dann kommt eine andere Phase, wo man oft mit anderen Dingen beschäftigt ist. Die nächste Phase kommt oft wieder mit der Familie. Also wenn Kinder da sind, kommen die Eltern wieder in die Bibliothek. Und oft, die Erfahrung mache ich, kommen dann gerne wieder Ältere, die in die Bibliothek kommen und sagen, ich will mir nicht mehr so viele Bücher kaufen. Aber das andere ist das, was Sie schon angesprochen haben, Herr Asel. Es ist natürlich so, dass Bibliotheken heute viel mehr bieten, als dass man hingehen kann und sich ein Buch, eine CD oder eine DVD ausleihen. Wir bieten auch elektronische Ressourcen an, sehr teure Ressourcen, zum Beispiel Pressedatenbanken oder auch Online-Bibliotheken, wo wir Medien zum Download anbieten, die ich eben auch von zu Hause aus nutzen kann. Diese Entwicklung ist klar, die müssen wir heute machen und die ist sehr wichtig. Aber es ist eben, viele Ressourcen kosten auch Geld. Das muss man dazu sagen. Und nicht alles, was frei im Internet verfügbar ist, hat die Qualität von Quellen, die wir kostenpflichtig einkaufen.
Die Bibliothek als ein Ort, an dem Öffentlichkeit hergestellt wird, ein öffentlicher Raum, der in der Regel frei ist von großen Werbeangeboten. Das ist insbesondere im Kinder- und Jugendbereich sehr wichtig. Andere öffentliche Orte stehen damit in Komplementär- oder in Konkurrenzsituation. Markus Derling, wie ist das denn? Sie haben gerade einen ausführlichen Kulturentwicklungsplan Ihrer Stadt vorgelegt nach intensiven Diskussionen. Sie haben eben schon darüber gesprochen. Und da geht es, um es mal klar zu sagen, natürlich auch um Sparpotenziale. Welche Erfahrungen machen Sie hier in Frankfurt-Oder mit den verschiedenen Mitspielern, Orchester und Bibliothek und aus der freien Szene? Wie sehr ist in einer Stadt Ihrer Größenordnung da Konsens möglich?
Also zunächst will ich für die, die es nicht so genau wissen, zumindest die Behauptung in den Raum stellen, dass wir ein sehr vielfältiges Angebot haben, sowohl institutionalisiert als auch in der freien Szene. Wenn man mal die Spielpläne oder die aktuellen Angebote sieht, wird man das sicherlich nachvollziehen. Was ich wahrnehme, ist ein großes Interesse füreinander und auch eine hinreichend große Solidarität. Natürlich, wenn es darum geht, spitz auf Knopf zu diskutieren, wo müssen die notwendigen Einsparpotenziale auch erbracht werden, dann hat das alles seine Grenzen. Aber ich denke, dass es ein gutes Verständnis gibt und dass wir diese Kulturentwicklungsplanung, von der wir jetzt schon öfter gesprochen haben, auch so angelegt haben, dass wir zunächst im Vorfeld, auch moderiert durch die Europa-Universität Viadrina, also auch von außen sozusagen mit beeinflusst, dass wir im Vorfeld eine breite Diskussion unter den Künstlern und Kulturschaffenden gemacht haben, um zunächst auch ihrerseits Anregungen zu geben, vielleicht auch Potenziale zu gemeinsamer Arbeit und damit auch vielleicht finanziell sparender Arbeit zu machen, zeigt doch, dass das nicht nur sozusagen ein Eindruck von mir ist, sondern dass der wirklich auch gelebte Praxis ist an der Stelle.
Ja, aber ich finde einfach, man kann eine Stadtbibliothek nicht gleichsetzen mit anderen, mit einem Museum, mit einem Theater, mit anderen Kultureinrichtungen in der Stadt. Eine Bibliothek ist nicht nur Kultur, sondern vor allem auch Bildungseinrichtung, und zwar eine Basisbildungseinrichtung. In Heilbronn gab es vor einigen Jahren eine Bürgerbefragung. Da wurden die Bürger befragt, was ihnen wichtig ist an der Stadt, und zwar kreuz und quer, vom Stadion bis zum Schwimmbad, Bibliothek und dem Autobahnanschluss. Und zu meinem großen Erstaunen hat damals die große Mehrheit, also 80-90%, die Stadtbibliothek auf den zweiten Platz nach der Autobahnanbindung gesetzt. Das fand ich total verblüffend, und da kam mir eigentlich entgegen, wie wichtig den Bürgern ist, ein offener, frei zugänglicher Ort. Sie haben in einer Kommune keinen vergleichbaren Ort. Es gibt keinen Ort, wo Menschen einfach hingehen können, sich bilden, lernen können. Alles andere kostet für Menschen Geld.
Also, dass es hier keinen Verzehrzwang gibt. Ja. Sie haben das selber, Frau Ziller, mal Marktplätze der Wissensgesellschaft genannt. Und dieser Marktplatz heißt ja, da kann ich einfach auch stehen bleiben und plaudern und muss nicht unbedingt mein Gemüse kaufen. Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio heute aus Frankfurt-Oder, aus der Stadt- und Regionalbibliothek, aus Anlass der bundesweiten Aktionswoche Treffpunkt Bibliothek. Wir haben eben schon gehört, Marktplätze der Wissensgesellschaft, öffentliche Räume, die ja durchaus, Klaus Steg, sehr umkämpft sind. Und die Frage ist ja, ob Künstler, ob Wissenschaftler, ob Schriftsteller nicht ein besonderes Augenmerk auf diese öffentlichen Räume haben müssten.
Das sollten sie schon aus Eigeninteresse haben. Die öffentlichen Räume sind umkämpfter denn je. Es gibt in vielen Städten einfach noch freie Flächen, die als Park genutzt werden zum Beispiel, die plötzlich privatisiert werden. Ich bin damals, habe gezögert, ob ich dieses Amt da des Präsidenten der Akademie der Künste annehme. Aber für mich war die Begründung dann, das ist ein öffentlicher Raum, auch einer, und den muss man verteidigen. Und das ist dann zu unserem Credo geworden, weil wir der Meinung sind, nur im öffentlichen Raum kann sich die Demokratie, die wir immer so schön im Munde führen, überhaupt entfalten. Sich öffentlich streiten lernen auch zum Beispiel. Gewaltfrei, das ist eine Kunst irgendwie. Und von daher braucht man diese öffentlichen Räume. Die Bibliothek ist einer der Angebote. Es gibt noch eine ganze Menge andere, die aber teilweise auch der Privatisierung immer mehr ausgesetzt sind. Und das klingt immer zunächst mal so schön, privat, aber in Wahrheit ist es der Ausschluss der Öffentlichkeit. Was für ein Irrweg das war, das merkt man jetzt sehr deutlich. Und der berühmte Steuerzahler, der jetzt zur Kasse gebeten wird und der noch brutal in der nächsten Zeit zur Kasse gebeten werden wird, der wird jetzt lernen, dass er auch seine öffentlichen Räume verteidigen muss. Und von daher sollte der Künstler darauf achten, aber nun ist es keineswegs so. Da bin ich ja nur an der Quelle, dass die meisten Künstler darauf achten. Sondern ein Großteil ist ja stolz darauf, dass er sich das Politische hat abtrainiert, beziehungsweise hat abtrainieren lassen. Und da bin ich dann jemand immer, der auch sehr scharf und sehr direkt sie ja an ihre Pflichten erinnert. Denn die Demokratie beinhaltet eben auch Pflichten. Nicht bloß Rechte, nicht was kriege ich, sondern was kann ich auch geben. Das ist ein Credo, was die meisten ein bisschen verlernt haben. Und jetzt in diesen Zeiten, die hart werden, wird das wieder gefordert werden, das Bürgerengagement. Wir gehen mit der Akademie sehr viel in sogenannte ländliche Gegenden, gerade als Berliner, wo ja wir uns gegenseitig mit Kulturveranstaltungen auf den Füßen herumtreten jeden Abend. Es finden in Berlin jeden Tag 1400 Veranstaltungen statt. Da versuche ich, unsere Mitglieder auch anzustiften. Wir gehen nach Anklam, wir gehen nach Bitterfeld-Wolfen, wir gehen nach Wolgast, wo zum Teil schon die Zivilgesellschaft eine schöne Vorstellung wäre. Und da spielt die Kultur natürlich eine Rolle. In Anklam zum Beispiel gibt es eine nationale Bibliothek der NPD-Leute. Das ist eine Entwicklung, die wir keinesfalls gut finden. Der Schulbus allerdings für den Landkreis wurde abgeschafft.
Das heißt, die Räume, die die öffentliche zivile Gesellschaft aufgibt, da stoßen dann andere Interessen mit sofort rein. Wie ist das? Markus Derling hat eben gerade im Kopf bestimmt nachgerechnet, wie viele Veranstaltungen jeden Tag in Frankfurt oder sind. Ich möchte nochmal diesen kleinen Schritt zurückgehen zu diesem öffentlichen Raum als Ort auch, wo Demokratie gelernt und praktiziert wird. Wir wissen alle, Freiheit muss in Anspruch genommen werden, um Freiheit zu sein. Markus Derling, was kann eigentlich von Seiten einer städtischen Verwaltung angeboten werden? Wo müssen eigentlich die Bürger mit ihren Interessen und Forderungen und gegebenenfalls auch Angeboten ihren Platz suchen?
Also zunächst, wenn Sie gestatten, gehe ich noch mal ganz kurz auf Monika Ziller ein und breche da noch mal eine Lanze für die, ich sage das bewusst hier, für die Frankfurter Kulturpolitiker. So ein Beigeordneter ist ja dann auch manchmal ratlos und überlegt dann auch über die Reduzierung von Öffnungszeiten einer Bibliothek. Und da gab es ein ganz klares Nein, genau vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, hier ist ein öffentlicher Platz, der muss auch vormittags und mittags und auch mal am späten Abend geöffnet sein, damit eben diese Möglichkeiten auch in Zukunft für alle bestehen. Ansonsten kann ich für die Frankfurter Kulturszene nur darauf verweisen, dass sich zunächst mal gerade in diesem Bereich unheimlich viele Bürger engagiert auf den Weg machen. Wir haben große Chöre hier, wir haben Vereine, die sich mit Kultur auseinandersetzen, wir haben bis hin zu theaterspielenden Menschen, einfach Menschen, die nicht darauf warten, sondern die gesagt haben, ich will mich ausdrücken und das in Gemeinschaft und will damit auch was für den anderen, für diese Stadt tun. Ich würde mich natürlich freuen, auch das mag erstmal eine ganz triviale Ansage sein, dass sich noch mehr insofern identifizieren, dass sie die Angebote, die hier da sind, auch tatsächlich nutzen. Das ist im Musikbereich gar keine Frage, aber wenn ich mal unser Theaterangebot sehe und dann doch die vielen, zum Teil auch unbesetzten Zuschauerreihen, dann bin ich manchmal traurig und sage, es ist auch schwer für Kulturpolitik dann zu sagen, wir geben ganz bewusst die 100.000 und zum Teil die Millionen hinein, weil es uns wichtig ist, wenn die entsprechende Resonanz dann doch manchmal ausbleibt. Kann man das nicht einfordern, aber so einen gewissen Wunsch, denke ich, darf ich
damit verbinden. Karl Valentin mit seinem Theaterzwang.
So, und dann, ja. Ich will heute ja nicht zu positiv sein, aber das ist gar nicht mal Werbung, sondern das ist ganz, ganz aktuell. Wir haben beispielsweise hier denkmalgeschützte Bereiche, ein Park, Linné-Park hier in der Innenstadt. Na, da haben wir zwar ein paar Impulse als Stadt gegeben, aber den öffentlichen Raum, da haben die Bürger gesagt, der ist uns so wichtig, da gründen wir eine Initiative, da sammeln wir zusätzlich Spenden ein. Diese guten Beispiele, wenn sich die weiter rumsprechen und den einen oder anderen noch motivieren, dann denke ich, dann ist es genau dieses Engagement. Und wenn es dann wirklich mal ernst wird, auch zu den Kultureinrichtungen zu stehen und zu sagen, Leute, an dieser Stelle brauchen wir die Einrichtung auch, dazu stehen wir, das sagen wir auch mal laut, weil es als Bürger, also dann denke ich, bin ich jedenfalls schon ganz zufrieden.
Ich bin gespannt, ob Dirk Wissen jetzt Wasser in den Wein.
Die Realität sieht ja so, dann doch so aus, dass wir ab kommendem Jahr einen Schließtag einführen werden, weil Sie die Öffnungszeiten angesprochen haben und dass es Überlegungen gibt, wenn noch mehr Personal gestrichen wird, dass man noch weiter die Öffnungszeiten reduzieren müsste oder noch einen weiteren Schließtag einführen müsste. Zu dem, was Sie mit den Veranstaltungen, mit den Sitzreihen, hier ist auch eine Sitzreihe leer, gesagt haben, auch da wird ja immer ganz stark geguckt. Wenn ich eine Lyrikerin einlade, dann bin ich froh, wenn 12 Leute kommen und hinterher wird dennoch geguckt, was hat das Ganze gekostet, musste die eingeladen werden und es ist aber inhaltlich dann eine sehr spannende und interessante Veranstaltung gewesen. Und ich behaupte einfach mal, wenn im Sommer Ulrike Almuth-Sandig hier war, wird man vielleicht in 50 oder 100 Jahren eine Bronzeplakette hinmachen. Hätte man bei Ingeborg Bachmann auch gemacht. Aber da steht dann nicht darunter, zur Veranstaltung waren aber nur 12 Leute da.
Da könnte man jetzt auch mal schauen, wie die Verkaufszahlen der Werke von Heinrich von Kleist waren zu seinen Lebzeiten.
In Würzburg übernachtet hat, wo es eine Bronzeplakette gibt und keiner fragt, warum der überhaupt da war.
Monika Ziller, ist das, was wir eben beschrieben haben, also dass man dann doch unter einem enormen Druck steht, möglicherweise die Angebote, die man für sinnvoll hält, auch einsparen zu müssen, ist das etwas, was sich in der Breite, wenn Sie die ganze Bundesrepublik überblicken, sich so durchgängig zeigt? Weil ich meine, Probleme der kommunalen Finanzen sind natürlich nicht nur Probleme in Frankfurt an der Oder.
Mit Sicherheit. Also dort, wo die Kommunen Probleme haben, dort wird sofort ein Druck entstehen im Kulturbereich, weil insbesondere die kommunalen öffentlichen Bibliotheken ja zu den sogenannten Freiwilligkeitsleistungen zählen und Kommunen oft faktisch gezwungen sind, hier tätig zu werden. Das ist auch mal ein System, das man vielleicht mal hinterfragen muss. Wenn ich Bibliotheken als Bildungseinrichtungen sehe, dann kann ich sie eigentlich nicht auf diese Art von Freiwilligkeit laufen lassen, wie das derzeit passiert. Und das ist eben ein großer Grund für die Misere, die sich abspielt. Einerseits trotzdem ist natürlich auch immer zu gucken vor Ort, was gibt es möglicherweise für Handlungsspielräume und welche Prioritäten werden in diese oder jene Richtung gesetzt. Und wenn es dann so sein muss, dass sich Öffnungszeiten, also der wesentliche Bestandteil eines Hauses reduzieren muss, eigentlich in Zeiten, wo wir doch darüber nachdenken müssten, dass wir Bibliotheken nicht weniger, sondern mehr öffnen müssen, weil wenn ich solche öffentlichen Orte stärken will, muss ich das eigentlich tun, dann ist das eine widersinnige Entwicklung. Und deswegen bin ich schon sehr stark dafür, dass wir das Thema den Betrieb und Unterhalt von Bibliotheken auf Länderebene in Bibliotheksgesetzen regeln und es wäre auch dringend notwendig, dass sich die Länder an der Finanzierung von Bibliotheken beteiligen.
Also um das auch klar zu sagen, wenn man sich Kultur in Frankfurt an der Oder anschaut, in vielen Bereichen gibt es eine Kofinanzierung durch das Land. die Stadt- und Regionalbibliothek heißt ja nur deshalb Stadt- und Regionalbibliothek, weil sie eben auch noch den alten DDR-Bezirk Frankfurt-Oder mit im Blick und im Namen hat und weil sie eine Funktion über die Stadt hinaus hat, aber sie wird von der Stadt finanziert. Wir haben es schon so angedeutet, Klaus Steg sagte, in Berlin gibt es 1400 Veranstaltungen. Es ist aber ganz schwer, Leute dazu zu bringen, rauszugehen. Das Verhältnis von großen Städten und von Regionen, manche würden auch gerne Provinz dazu sagen. Ich würde erst Andreas Weber bitten, sich dazu vielleicht mit dem österreichischen Blick dazu zu verhalten, denn in seiner Literatur, etwa im Roman Lanz oder in Veitels Traum, spielen immer Provinzerfahrungen mit eine sehr starke Rolle.
Also in Österreich ist es so, dass Wien, das ist ja von, aus der Geschichte bedingt, das ist immer der Wasserkopf gewesen. Also, und Kultur hat bis in den 30er Jahren sowieso, also das war, Kultur war alles in Wien. Und Salzburg war dann immer das Pendant, da waren die Festspiele, das war auch sehr international orientiert, aber sozusagen in der Provinz, als ich komme aus der Provinz und das schlägt sich natürlich dann nieder in diesen literarischen Sachen, da war gar nichts. Also ich bin sozialisiert worden, also die Rolling Stones waren, also das war das Wichtigste überhaupt und dann Handball und Fußball und wenig Literatur und da war natürlich dann schon Wien. Da ist man dann also mit 18, als man dann ein bisschen hinaus durfte, sind wir nach Wien gefahren und da gab es dann die ersten Lesungen. Das ist heute viel besser. Die Problematik ist eben, wenn man Bildung ist ein Grundrecht und wenn das jetzt mit Kultur fällt halt schon immer auch ein bisschen in die Unterhaltung hinein, sagt man, und die sind auch, wenn du Kultur magst, bist du natürlich, denke ich, viel stärker auch dieser Frage, na, wie viele Leute waren jetzt da. Also das ist einfach dann ein viel stärkeres Thema. Und darum ist es, wie gesagt, meiner Meinung nach auch sehr wichtig, dass die Bildung sozusagen von der Quote unbelästigt wird.
Diskutieren Sie das manchmal, Markus Sterling, dass Sie sagen, naja, bestimmte Angebote, die wenigen, die sich dafür interessieren, die würden auch schnell im Regionalexpress von hier nach Berlin fahren, die 80 Kilometer. Und wir haben auch den Auftrag, wenn wir uns anschauen, welche Kultur wir stark fördern wollen, was das Staatsorchester machen soll, was im Kleistforum an Theater geboten werden soll, vielleicht auch, was die Bibliothek leisten kann. Da müssen wir auch an die denken, die nicht so mobil sind, die möglicherweise auch jetzt eher die Einsteiger sind, was kulturelle Bildung angeht.
Naja, in Bezug auf, wenn man das so sagen darf, auf eine gewisse Grundversorgung wird das schon auch diskutiert. Aber ich glaube, die Qualität der Angebote, die da auch ist, der würden wir mit dieser Diskussion auch nicht gerecht werden. Ich denke, dass vieles an den Kulturangeboten so interessant und in Anführungsstrichen wettbewerbsfähig ist, dass wir selbst mit einigen in Berlin sehr gut mithalten können. Aber natürlich ist es so, dass wir immer schauen müssen, was passiert für das Umland. Wir wollen ein Zentrum in der Region sein und da gehört es natürlich dazu, dass wir die kulturellen oder die Bildungsangebote auch so aufbauen, dass sie immer auch ein Angebot sind für die Region. Für Frankfurt kommt dann natürlich noch ein ganz besonderer Punkt dazu und das ist die Kooperation mit unserer Nachbarstadt in Slubice, jenseits der Oder, wo wir auch glauben, dass es einen kulturellen Austausch, ein gemeinsames Angebot geben soll und da kann man ja durchaus auch schon auf viele Kooperationen natürlich insbesondere im Eventbereich bei Festivals verweisen an der Stelle. Das ist für Frankfurt dann auch nochmal besonders. Aber ansonsten denke ich, sollen wir froh sein, dass wir diese wunderbare Stadt Berlin mit ihren riesigen Angeboten vor der Tür haben. Das ist eher nochmal ein Standortvorteil für uns. Aber wir sollten uns nicht immer in Beziehung setzen und uns dort einordnen an der Stelle, sondern ganz selbstbewusst sagen, das, was wir hier leisten, das Angebot, was wir ja bieten können, das ist aller Ehren wert.
Klaus Steg lebt in Heidelberg. Es gibt diesen wunderbaren Band von Heinrich Böll mit der Erzählung »Du fährst zu oft nach Heidelberg«. Im Südwesten der Republik hat man es manchmal etwas leichter, weil da viele Städte nah beieinander sind, die von der Größenordnung sich nichts wegnehmen, sondern eher ergänzen.
Also das Wort Region ist ja ein neuer Zauberbegriff, sage ich mal. Und da gibt es die Region Rhein-Neckar, das ist die großen Städte Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg baut gerade ein großes Theater für über 50 Millionen. Frage wird dann auftauchen, wie bespielt man es? Also das Gebäude errichten ist ja die eine Sache. Und aber trotzdem, wir sind in Heidelberg sehr gut versorgt. Irgendwie. Schon der Name Heidelberg zieht offenbar immer noch so viele Leute an. Ein Schriftsteller, der irgendwie eine Lesereise plant, der plant mindestens Heidelberg mit ein. Das ist nicht das Thema. Und die Kultur wird anerkannt. Sie wird schrumpfen, das Geld dafür. Und ich bin da immer ein bisschen auf einer anderen Schiene. Geld ist immer genug da. Das ist unser Problem. Wer hat das neulich mal gesagt? Es ist in den falschen Händen. Das klingt so salopp, aber das ist auch so.
Ich kann es Ihnen sagen, es war Heiner Geißler. Ja.
Ja, der sagt ja manchmal auch was sehr Vernünftiges, wie wir alle mal was Vernünftiges hoffentlich sagen. Ich bin jemand, der übrigens die Politik immer verteidigt. Also dieses Abladen von allen Sorgen und allen Nöten und allen Unangenehmlichkeiten bei der Politik, das ist in der Demokratie für mich nicht zulässig. Das sind unsere gewählten Vertreter und wer meint, er kann es besser, soll sich aufstellen und wählen lassen. Dann kommt dann doch die Kritik natürlich aus dieser Position auch heraus zu sagen, dann müsst ihr gelegentlich auch andere Gesetze machen. Ist doch eine absurde Situation. Ich war selber beteiligt bei einer Initiative. Ich bin nicht reich, aber jedenfalls eher gehöre nicht zu den Armen, die bereit sind, mehr Steuern zu zahlen. Aber komischerweise, der Staat geht nicht darauf ein. Die Initiative gibt es in Amerika. Es Leute, die bereit sind, sagen, wir wollen, weil wir wissen, dass dieses Geld notwendig ist, um unser Gemeinwesen, wie es immer so schön heißt, wo die Bibliotheken und alle dazugehören, um das zu erhalten. Also die haben ja nur eine Regierung, das darf man dann schon offensichtlich sagen, die jetzt diese Hotelbesitzer da begünstigte, wo man sagt, das Geld hätte ich lieber woanders gern gesehen. Kultur gehört mit zum Wichtigsten. Das wissen wir, das sagen wir jederzeit. Und wenn wir aber dann die Sparrunden angehen und sagen, dann steht sie auch wieder immer zur Disposition, das passt nicht zusammen.
Wir haben ja jetzt gerade diesen Bericht zur Lage der Bibliotheken herausgegeben, unter anderem uns auch damit beschäftigt, wie es auf dem Land aussieht mit der Bibliotheksversorgung. Unsere Forderung ist eigentlich, dass in jeder Gemeinde ab 5.000 Einwohnern eine kommunale öffentliche Bibliothek vorhanden ist, die hauptamtlich geführt wird. Das ist aber in jeder dritten Gemeinde ab zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern nicht der Fall in Deutschland. Und wir haben mal ausgerechnet, was das kosten würde, wenn man das macht. Es kostet viel weniger, als man denkt. Es kostet viel weniger als zum Beispiel, ohne dass ich da jetzt Stellung beziehen will, ein Projekt wie Stuttgart 21 zum Beispiel, um das flächendeckend in Deutschland zu machen. Oder eine unserer Forderungen ist, dass in einer Stadt im Einzugsbereich der Bibliothek mindestens 2 Medien pro Einwohner vorhanden sind. Das ist jetzt auch nicht überwältigend viel. Auch das würde viel weniger kosten, als Sie denken. Das wäre eigentlich für ein reiches Land wie Deutschland leicht zu finanzieren, meiner Ansicht nach. Aber es gehören, wie Sie sagen, Herr Steeg, einfach andere Rahmenbedingungen dazu. Und wir plädieren ganz klar dafür, dass a, die Kommunen besser ausgestattet werden müssen dafür, aber dass sich auch die Länder zum Beispiel an diesen Dingen mit beteiligen, weil das sind einfach Basisaufgaben und die Kommunen müssen gestärkt werden, dass sie das machen können.
Die Finger sind hochgegangen. Wir sprechen gleich weiter. Um die Spannung zu halten, gibt es nochmal aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio heute aus der Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt-Oder aus Anlass der bundesweiten Aktionswoche Treffpunkt Bibliothek mit Markus Derling, dem Dezernenten nicht nur, aber gerne für Kultur, mit Klaus Steeg, dem Präsidenten der Akademie der Künste, mit Andreas Weber, Schriftsteller aus Linz, Monika Ziller, der Vorsitzenden des Deutschen Bibliotheksverbands und Dirk Wissen, Direktor der hiesigen Stadtbibliothek. Wir sprechen über Kultur in der Stadt zwischen Grundversorgung, Standortmarketing und Ereignis. Und eben war ja schon angedeutet, deshalb sind ja die Finger hochgegangen. Wie ist das denn eigentlich in der Konkurrenz? Es kostet gar nicht so viel Geld, bestimmte Grundversorgung im Bibliotheksbereich zu schaffen. Man müsste dann nur halt eben auf anderes verzichten. Markus Derling, also Sie sind für Bauen, für Stadtentwicklung, für Umweltschutz und für Kultur zuständig. Das heißt, Sie müssten doch diesen Kampf jeden Morgen bei sich selbst am Frühstückstisch austragen.
Ja, auf der anderen Seite ergänzen sich diese Themen natürlich auch wunderbar. Kultur ist Stadtentwicklung. Insofern ist es also auch eine wirklich schöne Aufgabe. Ich will deutlich machen, dass ich sehr bei Frau Ziller bin, gerade was die kulturelle Bildung betrifft. Und da ziehe ich eben vor die Klammer sowohl die Bibliotheken, ich will aber auch die Musikschulen, auch die Volkshochschulen durchaus dort auch sagen und insbesondere andere auch museumspädagogische oder theaterpädagogische Ansätze, wo ich mir auch wirklich wünsche, dass das auch über ein gesetzgeberisches Verfahren verbindlicher ist, auch in der Mitfinanzierung. Ich bin aber auf der anderen Seite wirklich auch ein Kommunaler. Ich bin sehr für die kommunale Selbstverwaltung und ich möchte mir ungern für alles, was wir hier tun, immer auch vorschreiben lassen. Damit haben die Kommunen im Übrigen die allerschlechteste Erfahrung gemacht und ich möchte schon, dass jedenfalls auch meine Vorstellung von Kultur in einer Stadt, dass wir uns mit den gewählten Vertretern, aber bis hin in die Bürgerschaft immer wieder neu darüber verständigen, welchen Wert hat für uns Kultur, was wollen wir uns im besten Sinne dann auch leisten.
Man könnte schon auch ein bisschen anders rangehen und sagen und definieren, was ist eigentlich Basisversorgung und was liegt darüber. Sie würden ja auch nicht dafür plädieren, dass Frankfurt, also eine Gemeinde entscheiden kann, unterhalte ich einen Kindergarten oder eine Schule oder nicht. Und da bin ich schon sehr dafür, dass man Bibliotheken mit in die Basisversorgung reindefiniert. Und das kann ich nur erreichen, indem ich auch eine Rahmengesetzgebung dafür mache.
Aber was Markus Derling natürlich angesprochen hat, es ist eine Aufgabe der Bürgerschaft zum Beispiel zu sagen, für uns ist es ganz wichtig, überregional wahrgenommen zu werden mit Doppelpunkt. Und das kann eben eine Bibliothek sein von der Architektur und vor allen Dingen natürlich von dem, was drin ist, der Gewissen.
Sie haben gerade gesagt, das wird dann immer wieder diskutiert. Das führt aber natürlich für viele, die dann in der Bibliothek arbeiten, dazu, dass man gar nicht so richtig weiß, wo man dran ist. Was zu weiteren Diskussionen führt, was dann natürlich auch die Situation in vielen Dingen auch.
Was jeden Tag neu diskutieren. Ja. Und auch hier haben wir ja positive Erfahrungen miteinander gemacht, dass wir jetzt eine Verabredung in der Kommunalpolitik haben, die sagt, das, was wir jetzt entschieden haben, sollte die nächsten 5 Jahre auch fest sein, damit es auch eine gewisse Sicherheit gibt, damit die Kreativität sich auch wieder entfalten kann und nicht jeden Tag neu diskutiert wird. Das war schon in der Absicht und das ist uns ja bis auf Dinge, die immer wieder dann aktuell auftauchen und die angepasst werden, durchaus auch gelungen und führt im Übrigen ja auch dazu, dass andere Fördergeber, zum Beispiel das Land, sich durchaus auch positiv unter Druck gesetzt fühlen. Wir verhandeln gerade den Theater- und Konzertverbundvertrag neu und wir haben schon Signale, dass das Land das auch anerkennt, dass die kommunale Seite sagt, hier stehen wir, das ist der Beitrag, den wir auch für eine absehbare Zukunft auch leisten wollen. Aber sich immer wieder auch auseinanderzusetzen, auch zu justieren im Rahmen bürgerschaftlicher Diskussion, das muss schon ab und zu passieren, damit wir dann auch noch mal wirklich wissen, warum machen wir das eine oder andere.
Ich würde noch mal sehr gern auf den Bürger und die Bürgerin zu sprechen kommen. Also nicht bloß sagen, was die Politik alles zur Verfügung stellen muss, sondern der Bürger muss seine Institutionen auch wirklich leben. Er muss sie wahrnehmen, er muss sie in Anspruch nehmen und jede Geschichte, die nicht in Anspruch genommen wird, die wird früher oder später verschwinden. Sie haben ja erwähnt, ich lebe in Heidelberg, da gibt es auf der Hauptstraße so ein kleines Kino. Da gehe ich manchmal auch hinein, obwohl mich der Film nicht unbedingt brennend interessiert und denke, könntest du am Schreibtisch vielleicht was Sinnvolleres machen. Ich gehe aber in das Kino, weil ich möchte, dass das Kino erhalten bleibt. Und wenn ich jetzt bei Schülern dieses Argument bringe, dann sagen die, ist der da völlig verrückt, der geht ins Kino, einen Film, den er vielleicht gar nicht so gern sehen möchte. Das deutlich zu machen, zu sagen, Leute, ihr müsst aber auch eure Institutionen dann wahrnehmen, er müsst sie verteidigen. Das ist in allen Bereichen so, ein Buch, was nicht gelesen wird oder man wird vielleicht einen Verleger dazu bringen, noch eine neue Auflage von einem Autor wie Herrn Weber machen. Wenn aber seine Bücher praktisch also ins Leere gehen erstmal, das kann trotzdem ein wertvolles Buch sein, wie wir von Kleist ja wissen. Also der hat ja nicht für das Geld gearbeitet, sondern in ziemlicher Not eigentlich seine großartigen Sachen in so kurzer Zeit geschaffen. Das gehört alles dazu, wie wir in der Akademie auch Veranstaltungen machen. Da wissen wir, in einer Großstadt, da kommen nur zu einem Konzert moderner Musik, da kommen vielleicht 30 Leute. Die kostet genauso viel wie eine Veranstaltung, die, ich weiß nicht, 400 Leute anzieht. Wir machen es trotzdem. Das ist die Verpflichtung einer Institution. Es ist auch die Verpflichtung, glaube ich, einer Bibliothek, bestimmte Bücher vorrätig zu halten, wo man weiß, das interessiert nur einen. Da wir aber so eine Art Massengesellschaftsgeschmack auch hinauslaufen, wird es immer schwerer, das zu verteidigen. Das
und an diesem Aspekt hätte aber diese Bibliothek.
Erst Herr Weber, dann Frau Ziller.
Das ist wirklich wichtig und das ist ein Eindruck, den ich oft habe von Kulturveranstaltungen und Kulturvermittlern, dass man zum Beispiel den Kulturbegriff, das entwickelt sich ja alles. Ja, unglaublich, ich kann mich erinnern, als ich jung war, da war ja Kultur noch was, etwas ganz anderes. Und es ist so, dass man die sogenannte Populärkultur da wesentlich stärker sozusagen thematisiert. Und man kann ja auch sehr kluge Dinge über die Hu oder wenn auch immer, da gibt es ja tolle Sachen. Und das sollte man, das gehört auch entwickelt und das erlebe ich, die Leute abholen auch. Also gerade junge Menschen, dass ich bin jetzt seit 2 Jahren, mit 49 habe ich, 48 begonnen zu unterrichten, bin ja auch Lehrer mit einer halben Lehrverpflichtung und ich bin erstaunt, also wie interessiert junge Menschen sind.
Also ich denke, kommunale öffentliche Bibliotheken haben sich sehr stark in den letzten Jahren darauf orientiert, A, eine Bildungsaufgabe wahrzunehmen, indem sie Kinder und Jugendliche aktiv werben. Man versucht schon bei den Kleinsten, also bei den Vorkindergartenkindern im Bereich der Sprachförderung tätig zu werden. Und wir richten unser Angebot natürlich auch auf die Bedürfnisse der Menschen aus, was nicht heißt, dass man auch für kleine Gruppen für Spezialinteressen Medien vorhalten kann, aber dazu bedarf es einfach auch richtiger Ressourcen.
Also auch, dass die Möglichkeit besteht, ja, im Jahr ungefähr 8-10% des Bestandes auszutauschen.
Zum Beispiel, ja.
Denn man geht ja ungern in eine Bibliothek, wo das jüngste Buch 20 Jahre alt ist. Es sei denn, es handelt sich um eine Spezialbibliothek.
Natürlich, wir reden nicht von Kleist.
Das ist, ja, da sind wir, obwohl auch da ist in den letzten Jahren so viel veröffentlicht worden, das muss man dann auch alles nochmal lesen.
Und da kann ich ganz positiv sagen, dass wir in unserer Bibliothek diese Bedürfnisse decken und wir in den letzten 3 Jahren eine stetige Besuchersteigerung haben und da hinkt es ja dann. Man hat eine stetige Besuchersteigerung, die Bibliothek wird genutzt und dennoch gibt es Kürzungen.
Ich würde gerne an einem Punkt den Bürger noch mal ganz anders betrachten. Und zwar, wenn wir von bürgerschaftlichem Engagement reden, Klaus Steck hat jetzt gesagt, man so muss eben dann auch als Publikum erscheinen, so wie Sie hier im Raum heute und sagen, wir sind präsent, wir gehen dahin. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt ja viele Überlegungen, angefangen von ehrenamtlichen Lesepaten zu Möglichkeiten, Kulturstätten zu öffnen, weil es Leute gibt, die da aufpassen, die das ehrenamtlich machen. Und ich sehe dann immer so gleich den erhobenen Finger von Leuten, die sagen, oh, das kann aber auch bedeuten, das läuft in Richtung Entprofessionalisierung.
Naja, also ich will offen sagen, diese Diskussion wird nicht intensiv im Moment geführt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir zwar in vielen Bereichen und auch in kleinteiligen Projekten viel Freiwilligkeit und Ehrenamt haben, aber dass ich, ohne dass ich das jetzt abwerten will oder jetzt auch was übersehen möchte, dass wir jetzt auch nicht so viel ehrenamtlich haben, dass wir sagen, hier haben wir auch ein großes Potenzial, das können wir schon mal so leicht umbauen. Ich denke, wir sind genau an den Themen, die eben formuliert worden sind. Da, wo es um Grundversorgung geht, muss es auch ein klares Bekenntnis geben und da muss auch in den Personen, auch in der Finanzierungssicherheit dann auch Klartext gesprochen werden und auch klare Entscheidungen rein. Dass sich Ergänzendes, Dinge, die man dann auch mal speziell entwickelt, um neue Interessen zu wecken, immer wunderbar auch mit Ehrenamt verbinden, dass man Freundeskreise aufbaut und so weiter, das mag selbstverständlich sein. Es gibt eben auch Bereiche, wo ich ganz bewusst sage, da gehört überhaupt nichts Offizielles rein. Das muss sich frei entwickeln in der Kultur. Das muss einfach vom Ehrenamt tatsächlich auch leben. Und da darf es auch aus meiner Sicht gar keinen Anspruch geben. Na, da überall, wo sich zunächst mal auch für das eigene Menschen kulturell engagieren und das natürlich auch deshalb tun, weil sie dann dem einen oder anderen das auch als ein künstlerisches Produkt anbieten wollen.
Also bei uns in der Bibliothek gibt es Ehrenamt und für uns ist das im bibliothekarischen Bereich eine wichtige Diskussion. Für mich ist da eine ganz klare Definition, dass das Ehrenamt nicht stattfinden kann an der Auskunft, an der Ausleihe, im Kundenkontakt, sondern dass das Ehrenamt dazu auch eine Möglichkeit bietet, eben diese Bürgernähe zu finden, im Veranstaltungsbereich beispielsweise mit ehrenamtlichen Veranstaltungen durchzuführen, um da einfach auch einen direkten Bezug zu finden, mit den Ehrenamtlichen auch darüber zu diskutieren, welche Inhalte in Veranstaltungen dargeboten werden sollen.
Ja, ich denke, also bundesweit betrachtet hat das Ehrenamt in etwa den Stellenwert, den Dr. Wissen gerade dargestellt hat, mal abgesehen von den vielen kleinen Bibliotheken auf dem ländlichen Raum oder kirchliche Bibliotheken, die ehrenamtlich unterhalten werden, die ja auch ihren Stellenwert in gewisser Weise haben. Aber das kann eben dann auch nur zusätzlich sein zu dem, dass ich woanders eine professionelle Einrichtung habe. Aber im Umfeld von Bibliotheken kann man sich schon sehr viel vorstellen. Also das Thema Freundeskreise für Bibliotheken ist deutschlandweit unterentwickelt. Also im Vergleich zum Beispiel zum angelsächsischen Raum, wo es selbst selbstverständlich ist, dass Bibliotheken über Freundeskreise verfügen. In meiner Stadt gibt es einen Freundeskreis mit 150 Mitgliedern, der eine Vorlesepateninitiative wiederum mit 100 Leuten unterhält, die in Schulen und Kindergärten regelmäßig vorlesen und da was eben für das Praktische, für die Leseförderung tun. Das kann Ehrenamt machen, da hat es seinen richtigen Stellenwert, ja.
Ja, aber ich veranstalte ja auch also mit dieser Schriftstellervereinigung immer Lesungen, Kulturveranstaltungen und das ist ja so ein klassisches Thema für Ehrenamt, aber das habe ich oder also wir haben dieses Ehrenamt, wir verweigern das. Also das ist, wir sagen, also das ist ein ziemlicher Aufwand, das was du, also so Lesungen zu Veranstaltungen und da gibt es Honorare dafür. Also da wird schon darauf geachtet, dass man dann diese entsprechenden Summen, das gibt es in Kalkulation und das wird dann subventioniert. Also Ehrenamt findet da soweit also in meinem Umfeld nicht statt. Also da
Kultur ist schön, macht aber auch Arbeit und es ist ein großes Problem, Klaus Steeck, dass man manchmal in unserer Gesellschaft, das merke ich jetzt gerade in der Diskussion um Textfreiheit, Urheberrecht und Ähnliches, manchmal so den Eindruck hat, naja, die machen das ja aus eigenem Antrieb und aus Freude, die Künstler und Schriftsteller, dann sollen sie doch auch mal wenigstens die ein bisschen ehrenamtlich tätig sein.
Also solange ich neben meinen anderen Berufen künstlerisch tätig bin, höre ich diesen Satz, Sie müssen sich doch freuen, wenn Ihre Sachen unter die Leute kommen. Also müsste es eigentlich alles kostenlos sein. Und dann kontere ich immer mit dem wunderbaren Satz von Karl Valentin, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Und wenn es uns gelänge, zum Beispiel dieser neuen wilden Bewegung, die sich Piraten nennt, hat ja auch ein bisschen was mit Infantilisierung zu tun, dass wir alle jetzt ändern wollen und so. Nehmen wir es mal ernst. Aber die haben hauptsächlich auf ihre Fahnen geschrieben, dass das Urheberrecht eigentlich abgeschafft werden soll. Und dann sage ich mir, gut, jetzt sitzt ein Autor meinetwegen 2 Jahre an einem Roman und jemand nimmt das Buch und stellt es ins Netz, ja, dann wird er demnächst Mühe haben, um wenigstens seine Miete bezahlen zu können. Also wenn es uns gelänge, dass das, was Künstler tun, auch Arbeit ist und wie wir wissen, gerade von Kleist, wir sitzen ja im Kleist ja hier zusammen, dass das eine großartige Arbeit für über Jahrhunderte wirkende Arbeit war, dass man das respektieren als Arbeit und dann sind wir schon einen wesentlichen Punkt weiter, dann kann man auch jungen Leuten klar machen, du, da hat jemand für diese Arbeit so und so viel Zeit verwendet, wie ein anderer eben ja, Brötchen bäckt und deshalb ist es doch selbstverständlich, dass auch der seine Brötchen, wie das im Sprichwort heißt, irgendwie bezahlen können muss.
Man will, dass alle das Buch kaufen. Also das muss ich schon ehrlich sagen, das wollte ich immer. Also dass ich dann das so unter die Leute streue, das wollte ich einfach.
Und jetzt ist es in der Bibliothek und die Leute leihen sich kostenfrei aus.
Bibliothekschilling gibt es in Österreich. Also das ist ja okay, das finde ich okay, das ist schon gut, aber man will doch, ich meine, wie Sie richtigerweise sagen, ich meine, das ist ja mir auch schon x-mal angegeben, ja, kannst du doch lesen, ist doch eine Werbung. Und sage ich, du also es, eine Lesung kostet diese 350 Euro und sonst lese ich nicht.
Zum Glück kaufen ja die Bibliotheken auch und sind meistens die besten Käufer bei den Buchhändlern und jeder, und da gibt es auch eine Studie darüber, weiß, dass der Bibliotheken benutzt, auch Bücher liest und Bücher kauft und Zeitungen kauft und Ähnliches und andere Medien nutzt.
Rösing hat in seiner Laudatio zum Kleist-Förderpreis vorige Woche ganz eindeutig gesagt, naja, wenn es das Urheberrecht bei Kleist schon gegeben hätte, wäre er uns länger erhalten geblieben und wir hätten vielleicht noch mehr von ihm gehabt. Das sagt, glaube ich, alles zu diesem Thema. Also ich kann diese Diskussion aus dieser Ecke dort auch nicht nachvollziehen muss.
Und der große Gegenspieler von Kleist, nämlich Johann Wolfgang von Goethe, hat ja Wesentliches dazu beigetragen zu dem Urheberrecht. Aber Monika Ziller möchte, und deshalb, ich finde das wichtig, weil man diese Debatte eigentlich wirklich auch in den Bibliotheken führen kann, als Ort, als sozialem, als gesellschaftlichem Ort, weil man da natürlich genau die Aporien und Konflikte aufzeigen kann.
Ja, es gibt natürlich auch spezielle Konflikte in diesem Umfeld für Bibliotheken. Es ist zwar bisher natürlich geregelt über das Thema Bibliothekstantieme, eher ähnlich wie der Bibliotheksgroschen, dass Bibliotheken Bücher ausleihen und dafür die Autoren auch entschädigt werden. Aber wir sind jetzt an einem neuen Punkt, die Online-Ausleihe. Da sind wir plötzlich abhängig von Verlagen, die sagen können, wir verkaufen euch etwas oder wir verkaufen es nicht. Und da sehe ich durchaus einen ganz gravierenden Handlungsbedarf im Urheberrecht, weil wenn dieses Thema nicht geregelt wird, auch bezüglich Lehrbücher in Universitätsbibliotheken, was hier auch noch eine gewisse Rolle spielt, dann wird es dazu führen, dass wir plötzlich in eine ganz neue Stufe von Informationsunfreiheit reinkommen, dass nämlich Bibliotheken auf das Gedruckte reduziert werden und dieser Schritt in die digitale Welt mit den Einrichtungen nicht gemacht wird. Und da sehe ich ganz erheblichen Handlungsbedarf.
Danke, das war das Forum im Inforadio. Wir haben es aufgezeichnet am 25. Oktober in Frankfurt an der Oder in der Stadt- und Landesbibliothek. Jetzt habe ich Sie schon geadelt. In der Stadt- und Regionalbibliothek natürlich. Was immer man...
Demnächst Nationalbibliothek.
Was immer man über die Wunden des Stadtraums hier in der Oderstadt sagen kann, die Bibliothek liegt zwischen der säkularisierten Marienkirche, ehemals Hauptpfarrkirche, und dem Rathaus mit dem gotischen Festsaal. Und wenn es einen attraktiven öffentlichen Ort hier im Haus gibt, dann ist es der Balkon. Da ist man nämlich drinnen und draußen. Das ist also der idealste Ort für unser Thema. Ein Ort, den ich meinen Gästen auch für die Zukunft wünsche. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Bibliothekaren Monika Ziller und Dirk Wissen, beim Schriftsteller Andreas Weber, beim Grafiker und politischen Menschen Klaus Steck und beim Dezernenten der Stadt für Bauen, Stadtentwicklung, Umweltschutz und Kultur, Markus Derling, und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören.